Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute reden wir mal über Business. Und jetzt keine Sorge, ich habe jetzt hier nicht irgendeinen schleimigen Business-Coach für dich hier auf den Podcast gebracht, sondern heute habe ich ein richtig geiles Gespräch für dich, und zwar mit Robert Gladitz. Ein Gespräch, aus dem ich auch wieder sehr viel rausziehen konnte für mich, inklusive einer sehr geilen Buchempfehlung. Und zwar einfach, weil Robert wirklich einer dieser authentischen Typen auf Instagram ist und man das einfach auch direkt in diesem Interview gemerkt hat. Er ist Unternehmer, hat auch sehr viele Mitarbeiter und hat zum Beispiel ein komplettes Lohngespräch, also ein sehr delikates Gespräch, in dem er mit seinen Mitarbeitern über Lohn und Lohnerhöhung redet, nicht nur einfach offiziell mit dem kompletten Team besprochen, sondern es dann sogar online gestellt für die ganze Community. Und das ist schon mal so eine Sache, das fand ich super interessant. Auch die Tatsache, dass er von seinen Flops erzählt, also auch seinen Business-Flops, wie ich ja auch schon öfters gezeigt habe. Ich finde es super wichtig, auch solche Leute hier auf den Podcast zu bringen, weil diese vermeintliche Perfektion, die man auf Social Media, ganz speziell auf Instagram, immer wieder ins Gesicht gedrückt kriegt, ist einfach nicht nur unrealistisch, sondern, sind wir auch mal ehrlich, sehr langweilig. Und deswegen war es ein super spannendes Gespräch heute mit Robert und ich freue mich, dass du dir das jetzt hier wieder kostenlos reinziehen kannst. Und wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann teile ihn mit deinen Freunden und check auch gerne unsere neue Webseite ab, chainlesslife.com, wo du jetzt auch ein kostenloses Vision Kit runterladen kannst, wenn du mal wirklich für dich einen perfekten Tag erschaffen willst. Es ist ein ganz einfaches PDF, das du dir einfach runterladen kannst und dann kriegst du in Zukunft auch nochmal ein paar richtig coole Inputs von mir mit neuen Playlists auf Spotify und regelmäßigen News rund ums Universum von The Chainless Life. So, und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Robert Gladitz. So, Robert, richtig geil, dass du hier bist. Ich habe schon einiges von dir gesehen, gehört und was mich am meisten angesprochen hat, ist auch so deine ganze authentische Art, die du ja auch verkörperst. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, wenn du jetzt so einen Podcast machst mit mir, bereitest du dich überhaupt noch auf Podcasts vor, wenn du sagst, du bist eine authentische Person?
Für mich persönlich liegt da die Magie in dem, dass Authentizität, wenn wir es weiterdenken, eigentlich bedeutet, sehr viel im Leben loszulassen. Also was ist genau die Wahrnehmung, die von mir auf der anderen Seite entsteht, sei es jetzt von dir oder sei es jetzt von deinen Podcast-Hörern, dieses Bewusstsein, dass ich das nicht steuern kann und dass ich letztendlich nichts anderes in der Lage bin zu tun, als so zu sein, wie ich bin. Und wenn das dann jemand blöd findet, dann liegt das nicht in meinem Einflussbereich. Und das macht auf der einen Seite frei, macht aber auf der anderen Seite natürlich auch Schiss, weil alles, was wir in unserem Leben tun können, sei es in unserem Business oder sei es in unserem Privatleben oder wo auch immer, bietet natürlich immer die Möglichkeit, dass wenn wir authentisch sind, dass das Leute blöd finden oder dass jemand sagt, hey, das hat er aber komisch formuliert oder der redet so schnell oder der verwendet so viele englische Wörter oder was auch immer. Und damit ein Stück weit Frieden zu schließen. Und von daher bin ich der Meinung, dass es darum geht, die Chips fallen zu lassen und zu sagen, hey, ich lass los und ich lasse mich auf dieses Gespräch ein. Ich habe keine Ahnung, wo es uns hinträgt. Ich habe das Ziel, mich so zu zeigen, wie ich bin und den Rest habe ich nicht unter Kontrolle. Und das bedeutet für mich auch, dass ich eigentlich nicht viel vorbereiten kann, weil ich weiß ja nicht, was du mich fragst. Ich weiß ja nicht, was kommen wird. Ich bin da und ich tue mein Bestes. Und was dann konkret bei rauskommt, I don't know.
Ja, ja, ich sehe es ähnlich. Du musst einfach loslassen von den Erwartungen gegenüber dem, was andere von dir denken, weil das hast du ja nicht unter Kontrolle, das hast du schön gesagt. Was ich einfach immer für mich so ein bisschen hinterfrage, wenn ich das höre und wenn ich das auch selbst sage, ist, wo ist denn diese Grenze zwischen Akzeptanz und Selbstgefälligkeit? Also der Robert könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, okay, ja, stimmt, ich mache, was ich selbst Bock habe, aber es gibt natürlich auch Feedback, das ich mir zu Herzen nehmen kann, mit dem ich sogar arbeiten kann und wirklich besser werden könnte. Hast du da so eine ganz selektive Wahrnehmung, von wem du überhaupt Kritik annimmst? Oder sagst du, dass du da auch mal dich selbst nochmal anhörst und dich vielleicht selbst nochmal reflektierst und überlegst, wie habe ich das jetzt gesagt, kam das richtig an? Also wie machst du dich denn trotz dieser sehr schönen Art der Selbstakzeptanz auch so ein bisschen sicher vor dieser Selbstgefälligkeit?
Das ist mega spannend, dass du es ansprichst, weil ich hau mal die These in den Raum, die nicht belegt und nicht tiefer durchdacht ist, aber mir kommt gerade dieser Gedanke, dass wenn du in deinem Leben Dinge tust, die dich wirklich begeistern, und Dinge tust, wo wirklich dein Herz dran hängt, dann stellt sich diese Frage nach der Selbstgefälligkeit eigentlich gar nicht. Also ich habe mir in den letzten Jahren niemals kam ich an den Punkt, dass ich dachte, oh, hier muss ich jetzt aber aufpassen, dass ich nicht dazu tendiere, mich auszuruhen und auf meinem Sofa zu liegen und die Beine hochzulegen und nichts mehr zu tun. In diese Situation bin ich nie gekommen, weil ich glaube, wenn du in einem Setting drin bist, wo du auf den Großteil der Dinge, die du tust, keinen Bock hast, glaube ich, passiert das sehr, sehr schnell, weil du natürlich flüchtest. Wenn du in einem Job bist, auf den du keinen Bock hast, dann guckst du, dass du dich mit maximal wenig Stunden da irgendwie durchschleichst und dann auch irgendwie einen freien Tag rausholst und dann auch zu früh dich ausstempelst und solche Dinge. Wenn du Dinge tust, auf die du Lust hast, kommt dieser Antrieb ja aus dir heraus. Und ich glaube, dann stellt sich diese Frage der Selbstgefälligkeit entweder weniger oder so vielleicht sogar gar nicht. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte, diese Passion, diese Leidenschaft für etwas zu haben. Was ich aber aus eigener Erfahrung wirklich sagen kann, und es würde mich super interessieren, ob du das auch schon mal erlebt hast. Ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wo ich super passioniert bin für mein Projekt, für meine Projekte, in die ich investiere. Und ich einfach merke, hey, ich bin an einem Punkt, wo mein Arbeitsspeicher oder meine Systematik, meine Methodik, wie ich Aufgaben handle, wie ich sie analysiere, wie ich sie plane, immer wieder dazu führt, dass ich mich overcommitte und danach zum Beispiel für die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel solche Podcasts und Contents, dann nicht mehr diesen freien Kopf habe. Und dann schalte ich nicht ab im Sinne von, ich gehe auf die Couch und ich chille ab, sondern ich bin dann an einem Punkt, wo ich selbst für mich so merke, scheiße, ich hole gerade nicht mehr das Optimum raus und ich mache dann Sachen, die vielleicht gar nicht wichtig sind, nur weil sie gerade einfach genug sind, um zu machen. Also ich fange dann an zu micromanagen und deswegen, das ist ja dann auch wieder so eine unbewusste Form von Selbstgefälligkeit. Hast du das auch schon mal erlebt oder wie gehst du damit um?
Das ist spannend. Ich hätte das gar nicht mit Selbstgefälligkeit in eine Schublade gesteckt, aber ich kann das Bild auf jeden Fall nachvollziehen. Jedes Mal, wenn ich in diese Falle hineinrutsche, dass ich mich auf den, ich sag jetzt mal, Kleinkram fokussiere, dann kommt das immer daher, dass der nächstgrößere Schritt, von dem ich eigentlich weiß, dass er der richtige für mich ist und ich auch eigentlich Bock drauf habe, aber ein anderer Teil von mir sagt, oh, dass ich vor diesem zurückschrecke und dann stattdessen lieber sage, oh komm, ich könnte ja mal meine Google Drive aufräumen oder komm, ich guck mal, was noch für ungelesene E-Mails von vor 3 Monaten so da sind. Ich glaube, dass das ein spannender Punkt ist, der viel mit Selbsterkenntnis zu tun hat, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Wo vermeide ich eigentlich gerade das, was zu tun ist, was ich eigentlich möchte? Und worauf ich auch Bock habe, aber was natürlich, weil wir sind ja ambitionierte Menschen, die irgendwie sich challengen wollen und den Status quo weiterentwickeln wollen und die keinen Bock haben auf irgendwie das Gleiche, was wir halt gestern gemacht haben, dann passiert es natürlich automatisch, dass wir uns unseren Teller regelmäßig irgendwie vollladen und dann feststellen, so, oh, da habe ich zugesagt bei diesem Speaking vor so vielen Menschen oder oh, da in dieser kurzen Zeit den neuen Kurs zu launchen oder da dies zu tun oder dies zu tun oder dies zu tun. Das ist schon eine große Nummer. Ich glaube, es ist ein schönes Luxusproblem, in dieser Situation zu sein. Weil das Gegenteil davon, hey, ich lehne mich zurück, ich mache gar nichts oder hey, ich habe gar nicht die Möglichkeit, in Dinge rein zu investieren, die mir eigentlich Freude bereiten, das wäre ja das viel, viel größere Worst Case. Also für mich persönlich, allein die Sache, dass wir jetzt hier gerade sitzen und uns über diese Online-Leitung austauschen, deren Gefühl da draußen in der Welt irgendwie großes Chaos ist und all die Dinge, die jetzt gerade möglich sind in dieser Krise vor, keine Ahnung, wenn das vor 50 Jahren passiert, dann gäbe es diese Möglichkeit überhaupt gar nicht, dann wäre diese Welt noch ganz schön viel crazier. Das ist alles eine Realisation, die vieles wieder so einnordet, finde ich, und uns dann bewusst macht, dass eigentlich, sich ja den Teller so ein bisschen vollzuladen und festzustellen, so, oh, das macht jetzt schon ein bisschen Bauchkribbeln, was ich mir jetzt hier eigentlich vorgenommen habe, ist eigentlich eine ziemlich geile Situation und lässt den Dampf aus dieser Situation wieder so ein Stück weit raus und macht uns bewusst, ja stimmt, okay, selbst wenn ich jetzt hier eine Stunde in meinem E-Mail-Postfach verliere und der eigentlich wichtigen Sache ein Stück weit aus dem Weg geht, geht auch davon nicht die Welt unter, dann mache ich mir das Ganze bewusst und darf mich wieder auf Kurs schicken. Diesen krasse Selbstverurteilung, nur weil ich nicht immer das perfekte 24/7 produktive tue, ist, glaube ich, auch wichtig.
Mhm. Also Dankbarkeit einfach auch, Sachen in Perspektive zu bringen, um sich so auch wieder durch gezieltes Framing besser zu fühlen. Das habe ich so rausgehört, das sehe ich auch so. Ich möchte trotzdem nochmal reingehen in den Punkt, weil du hast es jetzt Selbstverurteilung genannt und ich finde, es ist eher so eine Form des Selbstbewusstseins, das ich entwickelt habe, dass ich zum Beispiel jetzt sagen kann, wenn ich einen komplett freien Kopf habe, so mind like water, dann mache ich bessere Videos, dann mache ich bessere Podcasts, dann bin ich ein besserer Freund für meine Freundin, dann habe ich ein geileres Leben. Also dieses Bewusstsein habe ich und deswegen ist es ja, wenn ich weiß, dass ich gerade nicht alles daran setze, dass ich in diesem State bin, ist ja das dann auch wieder so ein Verlust, sage ich mal. Und da kann man sich jetzt eben sehr selbstgefällig einreden, ja, es gibt diese Phasen und manchmal ist es halt nicht so einfach und ja, jetzt habe ich mich vielleicht auf diesen Podcast nicht vorbereitet, aber ich hustle den jetzt sowieso durch. Also jetzt beim Podcast, bin ich ehrlich, da bereite ich mich auch nie auf Interviews vor. Ich bereite mich nur auf Leute wie dich vor, wenn ich sie bei mir zu Gast habe, aber umgekehrt mache ich das nicht. Aber du sagst dir selbst auch eben, du bist super authentisch und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich deine Videos gucke, dass du wirklich aus dir sprichst, aber weil man ja auch gerade diesen Anspruch hat, authentisch zu sein, kann man ja dann auch nicht die Handycam in die Hand nehmen und dann sagen, hey, ich bin jetzt völlig am Start, wenn man unterbewusst weiß, man ist nicht on top. Deswegen, da kämpfe ich gerade. Also, was macht man in diesem Moment? So, sagt man da zuerst, hey, ich gehe jetzt 2 Wochen nicht vor die Cam, ich hustle mich zuerst wieder raus aus diesem Mess? Oder sagst du, nein, einfach durchziehen und dich selbst akzeptieren, eben wie gesagt, das ist immer so dieses, ja.
Die Frage ist halt, was würde passieren, wenn wir die Welt mit in unser Mess reinnehmen und da mit der Taschenlampe drauf leuchten und den Leuten sagen, guck mal hier, da unterm Bett ist nicht aufgeräumt. Das finde ich halt spannend, was halt passiert, wenn wir nicht mehr in der Vermeidungstaktik sind, sondern wenn wir die Welt mitnehmen. Wir denken dann finden uns halt alle scheiße, niemand kauft mehr unsere Produkte, niemand nimmt uns mehr ernst und alle lachen uns aus. Das ist ja so das Bild, was dann kommt. Ich habe mehrfach in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn man so die Welt da mitnimmt und dann mit der Taschenlampe und das Bett leuchtet, dass dann die Reaktionen sehr, sehr häufig ins andere Extrem gehen und sowas zurückkommt wie so, oh, das hat mich jetzt mega entspannt, dass du geteilt hast, dass auch bei deinem letzten Launch nicht alles perfekt gelaufen ist oder oh, dass du auch nicht immer jeden Tag deine Morgenroutine perfekt hinbekommst und so weiter. Das hat mich entspannt, weil ich habe schon gedacht, okay, die Leute auf Social Media, die sind so Halbgötter, die immer alles hinbekommen und ich muss mich schlecht fühlen, weil ich gucke mich an, ich habe nicht immer das Sixpack und ich habe nicht immer Millionen auf Konto und ich habe nicht immer dies und das und das und das. Ich finde, durch Authentizität machen wir, oder wir können es nicht aktiv tun, aber wir helfen Menschen dabei, ein Stück weit einzusortieren, sich selbst nicht zu verurteilen und zu zeigen, hey, wir sind auch nur ein Mensch. Von daher, mittlerweile sogar, gibt es fast einen kleinen Teil von mir, der sich freut, wenn etwas scheiße läuft, weil er weiß so, ah cool, ich kann das sharen. Also das ist natürlich eine Journey auf jeden Fall, die auch einige Jahre gebraucht hat. Am Anfang dachte ich so, oh, jetzt habe ich das nicht hinbekommen. Ich habe fast 2 Jahre lang Daily Vlogs gemacht. Ich habe 2015, 2016 jeden Tag in meinem Leben dokumentiert. Und das war eine Phase, wo ich, glaube ich, mich so ein bisschen durch diese hohe Frequenz irgendwie dazu gezwungen habe, diese Authentizität zu leben. Weil wenn du jeden Tag dokumentierst und dann hast du irgendwie, fühlst du dich einen Tag scheiße, was willst du machen? Du kannst ja nicht sagen, ja, ich nehme halt kein Video, weil ich habe ja gesagt, kommt jeden Tag ein Video. Und das war, glaube ich, eine wichtige Phase für mich, die es mir jetzt um einiges leichter macht. Wir sind ja in einem Thema unterwegs, das uns erfüllt, in dem wir natürlich auch ein bisschen gut sind, weil niemand stellt sich vor die Kamera und sagt, so, ich erzähle euch jetzt noch was von Ernährung und renne aber selber jeden Tag 5-mal zu McDonald's und habe selber gar keine Ahnung davon, sondern wir picken uns ja meist ein Thema raus, in dem wir zumindest ein gewisses Maß an Expertise haben. Und das rauszutragen und das auch mit dieser Greifbarkeit, mit dieser Anfassbarkeit zu würzen, die entsteht, wenn wir uns authentisch zeigen und sagen, ey Leute, ich hatte eigentlich jetzt diese krasse Diet hier vor, aber hat auch nicht ganz funktioniert. Jetzt sitze ich abends auf dem Sofa und esse doch irgendwie ein Stück Schokolade, obwohl ich es eigentlich wollte oder was auch immer. Gibt den Menschen eigentlich dieses Gefühl von, oh, wir sind alle irgendwie Menschen und können so ein bisschen diesen Druck rauslassen aus dieser krassen Perfektion. Von daher finde ich, Authentizität passiert dann, wenn wir, auch wenn es herausfordernd ist, unangenehm ist und vielleicht auch gegen unsere normale Message geht und wir eigentlich unseren eigenen Ratschlag gerade nicht befolgen, dann die Menschen mitzunehmen und zu sharen, dann passiert halt für mich immer eine große Magie, weil letztendlich sind dafür ja Leute auf Social Media, das heißt ja Social Media, wir wollen Menschen sehen, wir wollen halt nicht irgendwie so ein perfekt glattpoliertes Bild sehen, sonst können wir ja auch Hollywood-Filme schauen, wo wir wissen, okay, die sind geschminkt und haben den Text auswendig gelernt.
Dann wäre jetzt die Frage, wenn du jetzt dich an einem Tag scheiße fühlst und du sagst, ich bin authentisch, ich mache das Video und ich sage den Leuten, ich fühle mich scheiße. Was wäre denn jetzt die Bezeichnung dafür, das Video nicht zu machen, weil du keinen Bock drauf hast? Wäre das jetzt nicht noch authentischer oder wäre das dann jetzt eben wieder selbstgefällig?
Sehr geil. Ich unterscheide immer, habe ich gerade keinen Bock drauf oder habe ich eigentlich Bock drauf, aber setze mir meine eigene Perfektionismus-Messlatte zu hoch, denke, ich bekomme negatives Feedback oder. Das heißt, es gibt ja verschiedenste Szenarien. Ich kann ja entweder morgens aufwachen, ich kann mich scheiße fühlen und mir denken so, eigentlich hätte ich Bock zu scheilen, aber boah, wenn ich das jetzt teile, dann passiert das, ne, und so weiter und so fort. Und dann weiß ich, ich bin in dem ersteren Case von wegen, ich lege eigentlich mir diese Messlatte so hoch und deswegen share ich irgendwie Dinge nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Tage, wo ich aufwache und denke, ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu teilen. Und dann finde ich es auch völlig okay, nichts zu teilen. Und das ist auch wieder authentisch. Also sich selbst auf die Schliche zu kommen, teile ich gerade nicht, weil ich denke, oder weil ich wirklich keinen Bock drauf habe. Und meistens verarschen wir uns selber. Und eigentlich wollen wir, aber reden uns dann ein, oh nee, ich fühle mich heute nicht danach. Und in Wirklichkeit liegt es halt nur daran, dass wir nicht in unserem Top-State sind.
Okay. Und wenn du das jetzt auf die letzten Jahre so betrachtest, dann würdest du sagen, du hast dich da progressiv gesteigert, würdest du sagen, du bist immer authentischer geworden, weil ich versuche halt immer, mich selbst zu hinterfragen, wie authentisch bin ich gerade. Und ich habe für mich herausgefunden, dass solange ich eine Kamera vor mir habe, eine hundertprozentige Authentizität eigentlich nicht möglich ist, weil selbst wenn du versuchst, Leuten zu helfen, versuchst du das immer noch so zu optimieren. Also du versuchst, dich weniger zu versprechen, du versuchst, eine klare Message zu bringen, und so würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit einem Kollegen auf der Couch reden. Aber dann habe ich eben auch verstanden, das sind auch Rollen, oder? Du hast ja auch eine authentische Rolle.
Komplett.
Und ja. Deswegen, wann hast du so zum ersten Mal realisiert, so, hey, shit, das ist eine Rolle und die Rolle gilt es jetzt für mich zu leben? Weil viele Leute auf Social Media, die verstehen das, glaube ich, nicht. Ich sehe oft Leute, die glauben, dass die Rolle, die sie haben als Influencer, tatsächlich sie sind irgendwann. Die vergessen irgendwann, dass sie hier gerade eine Rolle spielen. Und das führt dann dazu, dass man sich irgendwann gar nicht mehr richtig selbst so kennt. Hattest du das schon mal, oder wie war der Prozess so bei dir, so zu diesem authentischen Selbst auf Social Media zu finden?
Ich finde dieses Bild der Rolle sehr, sehr schön, weil für mich persönlich genau Authentizität nicht bedeutet, dass ich immer gleich bin, weil wir sind ja alles mehrdimensionale Wesen. Ich habe gestern Abend mit meiner Oma telefoniert, vor 3 Wochen ist mein Opa gestorben, und da rede ich natürlich mit ihr komplett anders, als wie wir jetzt im Interview sprechen, als wenn ich mit meiner Freundin irgendwie abends ein Date habe oder was auch immer. Ich habe natürlich unterschiedliche Gesichter, und das hat ja jeder, weil wir sind ja Menschen und da haben wir halt einfach unterschiedliche Facetten. Und in der einen sind wir ruhiger, in der anderen sind wir energiegeladener, in der anderen sind wir lustiger, in der anderen sind wir ernsthafter, und das hat für mich auch nichts damit zu tun, dass wir nicht authentisch sind. Und deswegen schaue ich mir Authentizität eigentlich auch gar nicht so sehr nur mit diesem Fokus auf, wie zeige ich mich auf Social Media an, sondern ich schaue mir Authentizität auf mein Leben an und stelle mir die Frage, so wie ich mich gerade verhalte, mit den verschiedenen Rollen, in denen ich bin, mit den verschiedenen Konstrukten irgendwie, die Teil meines Lebens sind, habe ich das Gefühl, ich bin da ich selbst. Und das ist für mich die Frage, die spannend ist. Und das ist so ein schmaler Grat mit diesen Rollen. Für mich sollte das aber keine Ausrede darstellen, zu sagen, okay, in meinem Business geht es darum, dass ich halt ernst genommen werde, weil ich will ja Umsätze machen, dass Leute bei mir Geld ausgeben. Und dementsprechend zeige ich mich hier nur von meiner Serious-Seite, und eigentlich mit meinem Kumpel, wenn wir abends auf dem Sofa liegen, lachen wir uns einen ab und schauen uns irgendwelche random Joke-Videos an, und diese lustige Seite bringe ich aber gar nicht in mein Business, weil ich denke, ich werde nicht ernst genommen. Das ist für mich dann wieder dieses, das Rollenbild zu sehr auf die Spitze getrieben und eigentlich ein Stück weit, dass es wieder nach hinten losgeht. Ich bin völlig der Meinung, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen auch in unserem Business die verschiedenen Seiten von uns zeigen. Wir dürfen lustig sein, wir dürfen ernst sein, wir dürfen dynamisch sein, wir dürfen aber auch mal emotional sein, wir dürfen auch mal traurig sein oder was auch immer. Bin ich felsenfest der Überzeugung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich im Querschnitt, wenn wir uns unser Business über Jahre hinweg anschauen, wie treten wir in der gesamten Menge auf Social Media nach draußen, gibt es wahrscheinlich Tendenzen in die eine Richtung oder Tendenzen in die andere Richtung. In unserer Beziehung gibt es eine Tendenz nach da und da gibt es eine Tendenz nach da, und das ist, glaube ich, auch völlig, völlig okay. Ich glaube, es hat weniger mit einer äußeren Bewertung, weil du kannst Authentizität nicht messen, sondern es ist ein inneres Gefühl. Für mich hat es was damit zu tun, gebe ich mich im Außen so, wie ich im Innen mich selbst sehe, wie ich mich fühle, wie ich bin. Und das darf jeder für sich selber beurteilen. Und deswegen kannst du auch keine Authentizitätspolizei irgendwie rausschicken und sagen, du ja, du nein, weil muss ja jeder für sich selber beurteilen. Ich glaube, dass das von außen gar nicht so sehr geht. Ich glaube auch, dass dieses Authentizitätsthema auch manchmal in das Gegenteil umkippt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Dass Leute, habe ich letztens im Coaching mit einer Kundin drüber gesprochen, die ist generell jemand, der ist sehr positiv und sehr energiegeladen und feiert gefühlt alles und jeden, ist einfach so ein richtiger, gute Laune Mensch. Und sie hat, dadurch, dass das Authentizitätsthema gerade so krass rumkursiert, hat sie fast das Gefühl, sie dürfte nicht immer gut gelaunt sein, weil die Leute denken, sie ist fake. Und das finde ich so heftig. Sie ist in dem normalen State, macht einfach so ihr Ding. Und die Leute denken dann, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Also Authentizität bedeutet für mich, wenn ich einen schlechten Tag habe, das zu scheren. Genauso aber, wenn ich einen guten Tag habe, das auch zu scheren. Und eine Story aufzunehmen und zu sagen, Leute, ich habe das Gefühl, ich bin der König der Welt. Heute ist der geilste Tag, den ich je hatte. Und auch da in diese positive Energie voll reinzugehen, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist so der Worst Case für mich, so beide Energien abzumildern und zu sagen, hey, ich habe gerade einen Scheißtag, ich darf das nicht so scheren, weil ich will meine Leute nicht runterziehen. Und ich habe gerade einen guten Tag, aber ich darf das auch nicht so scheren, weil die denken, die fühlen sich dann schlecht oder denken, ich bin fake oder was auch immer.
Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist, wie gesagt, am Ende des Tages ist es dieses über seine eigenen Gedanken nachdenken, und das wiederum führt auch wieder zu ganz komischen Rabbit Holes, in denen man sich dann wieder verirren kann. Und was ich einfach super schwer finde, und deswegen finde ich es auch geil, dass wir heute reden, du bist ja auch Businessman. Du redest ja auch offen über deine Fails. Da können wir vielleicht auch nochmal rein, so was bei dir so der größte Flop war. Ich mache das genau gleich, deswegen finde ich es cool. Ich habe auch zwei Unternehmer an die Wand gefahren in den letzten paar Jahren. Habe das auch öffentlich alles dokumentiert, was da schiefgelaufen ist. Und in jedem Unternehmen, aber vor allem als Influencer und in unserer Branche sowieso, gibt es ja diese Positionierung, diese sogenannte. Also ich positioniere mich, ich stehe für das und bin gegen das. Und Positionierung an sich ist ja eigentlich ein Marketinginstrument, was super wichtig ist, um auch ganz klar einen Wunschkunden oder eine Wunschnische oder ein gewisses Problem zu definieren, für das man halt einfach auch einsteht, das man lösen möchte. Wie verbindest du eine saubere Positionierung mit dieser Authentizität?
Geile Frage, Hammer. Für mich bedeutet, und das dockt eigentlich so ein bisschen an das, worüber wir gerade gesprochen haben, für mich bedeutet Positionierung, dass ich mir die Frage stelle, was ist denn eigentlich von den Dingen, die mich ausmachen, von den Dingen, die mich begeistern oder von den Menschen, die mich begeistern, von den Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, was ist denn, ich sag mal, der überwiegende Teil und den übertreibe ich ein Stückchen, damit es auf den ersten Blick stärker nach außen greifbar ist. Zum Beispiel, ist so ein bisschen wie mit Karikaturen. Jeder kennt so Karikaturen und eigentlich Politiker, die haben so ein bisschen eine größere Nase und dann wird ihnen dann so ein Zinken gemacht. Und warum ist das der Fall? Damit jemand auf den ersten Blick direkt greifen kann, okay, was macht die Person aus? Das ist jetzt ein bisschen ein oberflächliches Beispiel, ne, wenn ich körperlich denke oder sowas. Aber was mir persönlich mega wichtig ist, wenn jemand mich nicht kennt und ich stelle mir jetzt vor, okay, ich wohne hier so in Berlin und ich habe draußen an meine Tür, habe ich nur einen gewissen Space an Text, den ich raufschreiben kann. Und wenn ich da jetzt draußen an meine Tür alles raufschreibe, was mich ausmacht, sage, ja, dies und das interessiert mich und das und das von dem und so weiter und so fort, dann weiß ich, dass die Person draußen an der Tür guckt sich die Tür an, denkt so, oh, pfuh, keine Ahnung, okay, läuft wieder weiter. Und wenn ich aber draußen an die Tür in wenigen prägnanten Worten, ich sage jetzt mal den Kern der Sache oder den Großteil, und da gibt es natürlich viele Ausnahmen und dann manchmal bin ich auch so und manchmal ein bisschen von dem und da finde ich auch noch cool und da habe ich auch noch Bock drauf, wenn ich diese, ich sage jetzt mal, die weniger wichtigen, weniger relevanten Parts weglasse, weiß ich, unterstreiche die Wirkung der Botschaft, um die es mir eigentlich im Kern geht. Und deswegen schreibe ich an meine Tür draußen tendenziell lieber ein bisschen weniger Dinge und sage, hey, ich helfe Leuten dabei, wie sie ein authentisches Expertenbusiness aufbauen und schreibe nicht dran, naja, und übrigens, wenn wir arbeiten, kann es auch noch passieren, dass du dein Mindset weiter veränderst und dass du vielleicht auch noch woanders hinreist und dass deine Beziehungen sich verbessern, bla, 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 was so nice to have Folgeeffekte sein könnten von ich baue mein Business auf, aber damit werbe ich nicht nach draußen, weil ich weiß, dass die Person, die ich eigentlich erreichen möchte, draußen an meiner Tür vorbeiläuft und sagt, oh, keine Ahnung, ich laufe weiter. Und das ist für mich so die Magie von Positionierung, dass ich in der Lage bin, an meine Tür den Kern der Sache zu schreiben und dann, wenn die Person in meiner Welt ist, die klopft dann an und sagt, hey, das finde ich cool, was du machst, kann ich da mehr darüber wissen? Und dann sage ich, ja, komm doch mal rein, setz dich doch mal hin. Und übrigens, ne, das ist auch noch und das und das und das. Und je tiefer jemand in meiner Welt ist, desto mehr kann ich natürlich mit den ganzen Details auffahren. Und genau, das ist für mich so das, worum es in der Positionierung geht, damit jemand auf den ersten Blick andocken kann. Und wenn er in unserer Welt drin ist, dann kommt natürlich das ganze Universum an den Start.
Und da bist du dir dann auch nicht zu schade, ein kontroverses Thema zu behandeln, obwohl es vielleicht deiner Positionierung schaden könnte, einfach weil du es geil findest. Weil das ist zum Beispiel für mich auch wieder so eine Frage manchmal so, äußere ich mich jetzt zu der ganzen Corona-Geschichte? Wenn ja, wie? Weil ich habe da halt auch meine Meinung oder meine Einschätzung, die ich gerne mit den Leuten teilen möchte, weil ich mich ja auf der einen Seite so als Influencer sehe, auf der anderen Seite aber auch weiß, dass wenn du da jetzt ein Statement setzt, dann nimmst du Leute, die eigentlich mit dir komplett auf deiner Positionierung d'accord sind, den gibst du jetzt wieder einen Grund, dich nicht cool zu finden. Mhm. Und also ein Business Coach würde jetzt vielleicht sagen, Misha, mach das Video nicht. Mhm. Aber irgendwas in mir sagt mir halt so, hey, hau das Ding raus.
Für mich ist die Magie von Authentizität, jemanden weiter zu verfolgen, auch wenn ich mit dem, was die Person in dem Video sagt, gerade nicht d'accord gehe. Das heißt, geil. Ich bin der Meinung, wenn sich jemand wirklich so zeigt, wie er ist, dann finde ich den halt einfach als Typ cool. Dann gucke ich mir deine Videos an und denke so, Misha, der ist einfach ein Typ und ich kann den greifen und der ist echt und ich finde den cool. Und wenn er dann ein Video macht, wo ich mir denke so, was hat er sich denn dabei gedacht? Sehe ich ja ganz anders. Werde ich nicht auf Unfollow drücken, weil ich bin ja an den Menschen interessiert. Und ich bin echt der Meinung, je authentischer wir uns zeigen, desto mehr verzeihen uns die Menschen, wenn sie anderweitiger Meinung sind. Ist ja wie bei unserem Partner, keine Ahnung, wenn wir mit jemandem 20 Jahre verheiratet sind und der sagt jetzt, politisch sehe ich das so und du sagst, politisch sehe ich das aber anders, wirst du ja nicht sagen, ich lasse mich jetzt von dir scheiden, weil da ist ja ganz viel Base, da ist ja ganz viel Fundament und dann diskutiert man es aus oder lässt den anderen auch einfach in seiner anderen Meinung sein. Ich glaube, dass unsere Brand umso stärker wird, je authentischer wir uns zeigen, weil die Menschen eben mehr daran andocken können. Und wenn wir uns die ganze Zeit sehr bedeckt halten und einfach nur unseren Content runterrattern und sagen, also heute 10 Tipps für bla 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 bla, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4 und dann bringen wir einmal eine persönliche Meinung, zack, dann ist natürlich kein Fundament und jemand, der es blöd findet, ist halt direkt weg.
Mhm. Ja, ist gut, guter Punkt. Das ist diese Perfektion, die gewisse Leute anstreben. Also ich komme ja aus dem Fitnessbereich ursprünglich und da war das halt immer sehr wichtig, möglichst gut auszusehen, möglichst perfekt zu wirken. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass das halt einfach super langweilig geworden ist. Also ich kann mir auch niemanden mehr anschauen, der einfach versucht, perfekt zu sein und nicht wirklich eben auch mit Leib und Seele dabei ist. Und da sprichst du wieder einen guten Punkt an, so diese Videos, 10 Tipps für das, 8 Sachen zum Glück. Auf der einen Seite ist ja das grundsätzlich nicht schlecht, ist der Titel, aber wie du es dann rüberbringst, hat ja auch viel mit Authentizität zu tun. Laberst du jetzt etwas aus einem Self-Help-Book nach, dass du gerade erst noch selbst gelesen hast? Oder machst du dir über diese Sachen Gedanken, findest ein Beispiel aus deinem persönlichen Leben oder aus dem Leben eines Kunden und kommunizierst es dann auch richtig? Und das merke ich halt auch bei dir. Also du machst dir auf jeden Fall Gedanken, auch jetzt hier im Gespräch. Man merkt, du bist ergründet, du bist reflektiert. Hast du das auch als Teil deines Business-Coachings bei dir drin? Also ist es für dich auch so ein Part, wo du sagst, da helfe ich Leuten in diesem Bereich? Weil das ist ja rein aufs Business gesehen ja eigentlich auch ein wichtiger Punkt, dass man sich selber besser kennenlernt, wie man funktioniert, wie man auf andere wirkt, Fremdbild, Selbstbild. Was genau teachst du den Leuten da im Bereich Business? Das würde mich mal interessieren.
Ich würde sogar fast dahingehend auf die Spitze treiben, dass ich sage, wenn du mega stark im Hinsicht auf deine eigene Selbsterkenntnis bist und wirklich in Kontakt bist mit dir und genau weißt, was dich ausmacht, was du möchtest und so weiter und so fort, dass das die Superpower für unser Business ist, dass du jemanden, der eine richtig geile Strategie hat, eine richtig geile Positionierung, aber nicht in Kontakt mit sich ist, keine gute Selbsterkenntnis hat, immer schlägst. Bin ich der felsenfesten Überzeugung, weil diese eigene Selbsterkenntnis halt
langfristig eben, vor allem.
Ja, natürlich, klar, kurzfristig sagt er vielleicht, ich mach das mal so, ich schalte da mal jetzt hier meine Ads so und so, zack, und dann kaufen die Leute. Kann schon sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind ja alle für das langfristige Spiel da, weil Persönlichkeitsentwicklung macht ja nur Sinn, wenn du einen langfristigen Fokus hast. Weil im jetzigen Moment ist Persönlichkeitsentwicklung ja meistens, es wäre leichter, irgendwie dieser Sache, die vor der ich gerade Angst habe, aus dem Weg zu gehen. Also es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich auf kurzfristigen Fokus auch unterwegs bin. Und genau, deswegen bin ich ein riesen Befürworter davon, potenziell auch zu sagen, hey, das mit dem eigenen Business, habe ich Bock drauf, aber schiebe ich mal vielleicht noch 2-3 Monate und jetzt die nächste Zeit gehe ich voll in den Deep Dive, wer bin ich denn eigentlich wirklich und stelle mir halt eben solche Fragen wie, was begeistert mich, was wollte ich früher als Kind schon die ganze Zeit machen, was sind die Dinge, in denen ich wirklich die Zeit vergesse, was sind die Dinge, in denen ich richtig stark drin bin, was ist meine persönliche Superpower und so weiter und so fort. Und je mehr wir Antworten darauf wissen, desto leichter wird auch das Business. Nehmen wir Tony Robbins, wenn der von heute auf morgen neu auf diese Welt kommen würde, ihn würde niemand kennen, er hätte keinen Euro auf dem Bankkonto, nichts wäre da, aber seine ganze Erfahrung hätte er weiterhin von seinem bisherigen Leben, hätte der halt in einem Monat wahrscheinlich wieder ein 7-stelliges Business aufgebaut, weil er hat dieses Self-Awareness, er weiß, wer er ist, er weiß, was er kann und er weiß genau, wie er diese Energie letztendlich materialisiert. Und deswegen ist mir dieses Thema super, super wichtig und deswegen auch in den ganzen verschiedenen Kursen und Coaching-Programmen und sowas, die ich mache, ist das immer das Fundament. Ich habe jetzt vor noch gar nicht allzu langer Zeit, vor 2,5, 3 Monaten, habe ich in dieser Hinsicht für mich ein neues Tool entdeckt, Human Design, vielleicht habt ihr schon mal gehört, vielleicht nicht, ist für mich so wirklich das, also ich beschäftige mich seit 10 Jahren jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung und das ist so das treffendste, akkurateste, wenn es darum geht, sich selbst kennenzulernen. In der Vergangenheit super viel diverseste Persönlichkeitstests und kennt man ja irgendwie alles, 60 Personalities und so weiter und so fort, alles geil und kriegst schon mal ein gutes Bild. Aber das ist so eine Mischung aus Spiritualität, Astrologie und Wissenschaft und so ein ausgefuchstes System, was ich bis jetzt immer noch nicht durchdrungen habe. Und wenn mich jemand fragt, wie funktioniert denn das, sage ich so, finde ich gerade selber irgendwie heraus. Aber es ist so ultra treffend und hat mir persönlich Erkenntnisse gegeben, die ich in den letzten 10 Jahren, seitdem ich mich irgendwie so detailliert mit mir selbst beschäftige, noch nicht hatte. Und da findet jeder einen anderen Ansatz, sei es eine Reflexion von einem Freund, den wir haben, der super gut uns widerspiegeln kann oder. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber das ist für mich echt die Grundlage von allem. Wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, wie wir diese Assets, die wir mitbringen, bestmöglich für unser Business nutzen und diese Assets, die wir eben nicht mitbringen, auch nicht versuchen zu nutzen.
Sondern jemanden zu finden, der die Assets kompensiert für uns sozusagen.
Oder sie einfach außen vor zu lassen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich bin nicht der Schreiber und dann mache ich halt in meinem Business keine Texte, mache ich halt nur Videos und auf meiner Salespage ist nur ein Video, darunter ein Kaufen-Button, that's it so. Also ich glaube, dass wir mit allem in der Lage sind, entweder natürlich uns jemanden reinzuholen, der das halt kompensiert oder zu sagen, wir lassen es einfach weg. Das lässt sich nicht bei allen Dingen machen, wir merken, wir sind schlecht mit Geld, dann werden wir wahrscheinlich in unserem Business Probleme bekommen, dann dürfen wir uns irgendjemanden reinholen, der uns da unterstützt. Aber viele Dinge kannst du halt auch einfach weglassen und es anders machen.
Mhm. Nochmal zum Thema Human Design, also was genau wird da gemacht? Ist das ein Persönlichkeitstest, ist es ein Coaching, ist es ein Modell? Was genau hast du da für dich persönlich jetzt für Erkenntnisse rausgewonnen?
Ich versuche jetzt mit meinem ambitionierten Lehrlingwissen, sage ich mal, es ein Stück weit runterzubrechen. Also es geht darum, dass du dem Zeitpunkt, wenn du geboren wirst, eine bestimmte Qualität in genau diesem Moment herrscht. Und diese Qualität wird bestimmt durch den Stand der verschiedensten Planeten in unserem Universum. Und in dem Moment, wo du geboren wirst, ist diese Qualität quasi in dir und bestimmt die Art und Weise, wie du dich in deinem Leben entfalten solltest, damit es zu dir passt. Und zu jedem Zeitpunkt ist diese Qualität eine andere. Jemand, der jetzt heute geboren wird, bringt eine andere Qualität in sich mit, als jemand, der jetzt vor 2 Wochen geboren wurde. Und das ist die Theorie von Human Design. Worum es halt geht, ist, dass du erkennst, was ist eigentlich das, was von deiner Geburt an in dir veranlagt ist, und dass du diese Dinge verstärkst und dich auf diese Dinge fokussierst und andere Dinge vielleicht eher außen vor lässt. Und dadurch eigentlich ein sehr starkes Bild von den dir kontinuierlich zur Verfügung stehenden Energien bekommst und weißt, womit du halt arbeiten kannst und was Dinge sind, wo du eher so in Fallen hineintappst und immer wieder in die gleichen Probleme hineinkommst, weil du versuchst, Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht für dich die richtigen sind, aber wiederum für jemand anderen die richtigen sind. Und genau, das mal vielleicht so als Basic. Ich habe jetzt gestern ein neues Buch dazu bestellt. Das ist das ultimative Buch über das Human Design System. Das ist wirklich hier so ein riesiger Wälzer und ich bin da gerade erst dabei, mich in diese Welt einzufinden. Aber mal für mich eine der Main-Erkenntnisse der letzten Monate dadurch war, ist, dass ich für mich realisiert habe, also Human Design unterscheidet in 5 verschiedene, ich sage jetzt mal, Typen, könnte man sagen. Das so wirklich auf der obersten Makroebene, da geht es viel, viel tiefer noch rein, aber es unterscheiden diese 5 verschiedenen Typen. Und der Typ, der mich ausmacht, ist jemand, der sehr, sehr gut darin ist, Energien von anderen zu lenken und eigentlich quasi so eine Art Architektenfunktion auszuführen und Dinge zu steuern und eigentlich nicht selbst prädestiniert dafür ist, 24/7 nonstop selbst Dinge umzusetzen, weil diese kontinuierliche Lebensenergie, diese Umsetzungspower bei mir weniger stark ausgeprägt ist. Und das war jetzt erstmal ein Punkt, wo ich das gelesen habe, wo ich mir dachte so, ne, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der so viel Energie hat wie ich. Ich wache morgens auf, bin am Start, gehe abends schlafen und dann geht es wieder von vorne los. So. Das war ein Punkt, wo ich erstmal dachte, so, größter Bullshit, den ich hier gehört habe. Je mehr ich da eingetaucht bin und je mehr ich mich dafür geöffnet habe, und das ist für mich auch echt die Magie daran, auch die Magie von Persönlichkeitsentwicklung, auf Dinge aufmerksam gemacht zu werden, wo wir eigentlich denken, so, nee, gar nicht. Und dann ein bisschen damit schwanger gehen und dann realisieren, ja, stimmt, eigentlich immer dann, wenn ich in meinem Leben an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, boah, mir geht's nicht gut, dann kam das immer daher, dass ich mich selbst krass überfordert habe und mir keine Pausen genommen habe. Und diese Erkenntnis hat Stück für Stück dazu geführt, dass ich beispielsweise jetzt für mich als neue Morgenroutine etabliert habe, jeden Morgen 1 bis 1,5 Stunden spazieren zu gehen, bevor ich irgendetwas anderes mache, um überhaupt erstmal mich wieder mit mir selbst zu verbinden und eben nicht, so wie ich es früher gemacht habe, morgens aufzuwachen, Laptop hochzuklappen und zu sagen, okay, jetzt habe ich erstmal 13 Termine am Stück, sondern in den Kontakt mit mir zu gehen und aus mir heraus diese Ideen sprudeln zu lassen und ich eigentlich eher der Impulsgeber und der Architekt bin als der wirkliche Umsetzer. Und diese neue Rolle bei uns im Unternehmen zu verwirklichen oder mich dem Stück für Stück mehr zu öffnen und nicht zu sagen, ich muss derjenige sein, der alles alleine executed, sondern ich darf immer mehr abgeben und ich darf sagen, hey, du darfst den Instagram-Post schreiben und du darfst die Mail beantworten und du darfst die Technik einrichten und du darfst die Grafik bauen und du darfst mit dem Kunden sprechen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ich nicht machen muss. Das hat sehr, sehr viel verändert. Und da auch aus dem eigenen Ego rauszugehen von, ich bin derjenige, der alles immer besser kann und der alles immer schneller weiß und so, das ist auch, geht früher oder später nach hinten los.
Ja, da sprichst du mir aus der Seele, dieses Selbstanspruch, den man hat an sich, immer alles perfekt zu haben, das mal loszulassen, das ist auch eine Kunst. Ich struggle da auch selbst gerade noch. Also ich merke, ich bin auf jeden Fall ein Umsetzer, aber nicht so im Sinne von, dass ich Sachen durchplane dann auch und ins letzte Detail und Schnittstellen manage und so, sondern ich bin eher der, der alles in Gang bringt, der nach vorne guckt, der alles zusammensetzt und dann hofft, dass es irgendwie auch funktioniert und dann immer wieder Lösungen sucht. Wie kann man das noch besser machen? Deswegen, das ist ein super spannender Prozess. Würdest du sagen, dass du durch diese Erkenntnis denn jetzt auch in deinem Business nochmal schon ganz klare Entscheidungen treffen konntest, die es nochmal verbessert haben? Also ist es ein fließender Prozess oder sind das einmal so harte Entscheidungen, die man einfach treffen muss? Auf persönlicher Ebene eine Erkenntnis, die kommt, die ist einmal da, Bewusstsein ist da und es geht nicht mehr weg so. Aber dann auch es umzusetzen, das ist, finde ich, wieder so richtig schwer. Macht man jetzt da so langsamer Tests oder sagt man so, nein, bam, hier, einmal?
Ich glaube, da gibt es nicht das Patentrezept, weil jede Situation und jeder Mensch individuell ist. Für mich ist es eigentlich eher eine erste Entscheidung zu treffen, die kongruent ist mit dem, was ich jetzt gerade für mich erkannt habe, die auch herausfordernd ist. Für mich war das zum Beispiel zu sagen, hey, wir haben einen Kurs, den wir leiten, wo wir Leute dabei unterstützen, wie sie halt ihre Passion, ihre Leidenschaft finden, ihr Thema finden. Und da dann zu sagen, oh, vielleicht muss nicht ich derjenige sein, der die Live-Sessions leitet. Vielleicht haben wir jemanden in unserer Community, der selber mega stark darin ist und der die Leute betreuen kann. Vielleicht muss nicht in jeder Coaching-Session ich sitzen. Und das war zum Beispiel für mich ein erster Step, wo ich gesagt habe, boah, krass, das kann doch gar nicht funktionieren. Nee, auf gar keinen Fall. Die Leute kaufen doch wie mich. Das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch überhaupt gar nicht. Das kann doch niemand so gut wie ich. Und jetzt im Rückblick, alle sind ultra happy und mich braucht es überhaupt dafür gar nicht. Und das war für mich so eine krasse Erkenntnis, dass auch andere Leute in der Lage sind, gute Unterstützung zu geben und mich jetzt Stück für Stück immer mehr dafür aufzumachen. Wir haben eigentlich alle Produkte, die wir draußen haben, sind immer andere Coaches involviert, außer mir. Klar, ich bin auch viel noch drin, aber meine Realisation ist eigentlich, dass viel, viel mehr möglich ist, viel, viel mehr Impact möglich ist, wir viel, viel mehr Kunden unterstützen können, wenn gar nicht ich alles alleine machen muss. Und das jetzt nicht nur, klar, natürlich, wenn unser Business weiter wächst, dann kommen so die ersten Themen auf den Tisch, okay, ich möchte die Steuererklärung nicht alleine machen, ich möchte jemanden, der mir meine E-Mails beantwortet, ich möchte jemanden, der mir meine, keine Ahnung, Termine, Flüge bucht, Hotels bucht, whatever, das sind so die ersten Dinge, die man abgibt. Aber wirklich so das eigene Baby, die eigene Coaching-Tätigkeit abzugeben, zu einem Teil, ist nochmal viel, 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 viel schwieriger, hat bei mir aber dazu geführt, dass ich mehr Raum habe, dass wir mehr bewirken können, dass das Business gewachsen ist, dass ich weniger Kopfschmerzen habe, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenstep gewesen. Und der war am Anfang natürlich mega schwer, die erste Entscheidung zu treffen. Und dann mittlerweile wird es immer einfacher. Und je mehr wir vom Momentum her in diese Richtung unterwegs sind, je mehr wir, ich sag jetzt mal, uns vorgetastet haben in diese neue Welt, die kongruent ist mit der Erkenntnis, die wir hatten, desto einfacher wird es halt hinten raus. Und jetzt ist es fast so ein bisschen das Gegenteil, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu loose unterwegs bin und überall sage, ach, mach ihr mal, mach ihr mal, mach ihr mal. Und ich gehe da in meinen Kernbereich. Das geht dann wieder ins andere, aber das ist ein anderes Thema.
Da haben wir wieder die Selbstgefährlichkeit, die da anklopfen kann. Das ist spannend, wie du das erzählst. Ich bin da, glaube ich, noch ein paar Jahre hinter dir. Für mich wäre es aktuell auch unvorstellbar, meine Coachings abzugeben, weil ich auch das ganze Thema noch nicht so systematisiert habe und auch durch meine persönliche Marke hat einfach auch das Gefühl habe, die Leute wollen den Bezug zu mir. Aber es gibt ganz klar auch Bereiche, also ich habe jetzt auch vor, noch ein Add-on zu meinem Mentoring zu machen, wo ich Leuten nach den 8 Wochen auch direkt wieder helfe, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, viele Leute haben, wenn sie ihren Purpose erstmal haben, sind sie on fire, aber ihre Alltagscommitments holen sie dann wieder ein. Dass sie dann ganz viele Sachen haben auf dieser Tag-zu-Tag-Ebene, die sie gar nicht erst in die Zukunft blicken lassen. Mhm. Und da mal aufzuräumen, da mal dann auch nochmal ganz gezielte Gewohnheiten nicht nur zu implementieren, sondern auch mal zu analysieren, was macht eine Person denn den ganzen Tag eigentlich so? Also das ist eigentlich so das Spannendste, mal einer Person die Möglichkeit zu geben, ihren kompletten Tag zu dokumentieren für dich. Du das mal analysierst und da mal sagst, okay, was war da, was war da, was war da? Und dann natürlich auch die Priorisierung einzuleiten und zu gucken, hey, wo wird hier falsch priorisiert, wo macht man die falschen Entscheidungen? Und was ich auch gemerkt habe, ist, alle Sachen, die ich bis jetzt jemals verkauft habe, haben mir zuerst geholfen. Also ich habe noch nie irgendein Coaching gemacht, weder im Fitness- noch im Mentoring-Bereich, wo ich nicht selbst auch davon profitiert habe. Das zeigt ja eigentlich auch schon so ein bisschen, dass wir da in diesem Bereich auch nur Sachen machen können, die uns selbst auch geil machen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir neue Produkte launchen, kriegen wir auch so wie Bock, es noch besser zu wissen, als wir es schon tun. Weißt du, ich meine so, es ist einfach ein geiles Gefühl.
Mhm. Das ist halt das eigene Baby so, wo man sagt, hey, das ist halt einfach... Also ich kreiere gefühlt dieses Produkt für mein Vergangenheits-Ich. Und das ist für mich immer die geilste Base. So.
Ja, genau. Ja, krass. Was mich bei dir auch interessiert ist, was sind so die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, indem du auch Einblicke in deine Team-Meetings gibst und Leute da sogar einweist, wenn du zum Beispiel Teamgespräche hast, wenn es um Gehaltsthemen geht. Also ich sage nicht, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, aber was genau hast du dir damals, also was war der Grund, das zu machen? Was hat sich daraus ergeben und wie siehst du das heute, also wenn du es immer noch machst?
Ich stelle mir die Frage andersrum, warum sollte man es nicht tun? Ich finde, dass in dieser, und das ist auch so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, in dieser Businesswelt herrscht für mich viel zu viel dieses hinter verschlossenen Türen wird irgendwas, selbst innerhalb eines Unternehmens. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen richtig, richtigen Job gehabt. Ich habe nach dem Studium recht schnell die Entscheidung getroffen, oder ich habe ein Semester studiert, dann habe ich es abgebrochen, dann recht schnell die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte irgendwie mein eigenes Business starten, aber ich habe natürlich schon Praktika und sowas gemacht. Und selbst innerhalb eines Unternehmens passiert ja super häufig dieses, so, keine Ahnung, die darunter liegende Hierarchieebene darf nicht wissen, was in der Ebene darüber dann im Management entschieden wurde oder warum oder wie oder was oder wer sich da jetzt mit wem zusammentrifft und so. Und geschweige denn, dass irgendetwas nach außen gegeben wird. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das finde ich nicht geil, weil ich der Meinung bin, dass für diese Welt viel, viel mehr Value entsteht, wenn du wirklich authentisch etwas beim Wachsen zusehen kannst, als wenn du so das fertige Endergebnis mit Schleifchen drum vorgesetzt bekommst. Und aus diesem, wie baue ich eigentlich mein eigenes Business auf und nicht nur, wie launche ich jetzt mal so einen ersten Kurs, sondern wie baue ich wirklich echt ein Unternehmen auf, sind jetzt mittlerweile 12 fixe Mitarbeiter, wie baue ich ein Unternehmen auf mit Leuten, die sind da fest da und die kriegen dann Gehalt und wie läuft denn das eigentlich so? Keine Ahnung. Das ist wieder das, was, wo ich damals, als ich gestartet bin, das hätte ich halt ultra spannend gefunden, das kannst du halt nirgendwo sehen. Klar, du kannst ja Bücher kaufen von Leuten, die dann erklären, rückblickend, ja, das sind jetzt die wichtigsten Punkte, aber wirklich das anzuschauen im Prozess, das gibt es halt nirgendwo. Und unsere Vision ist da so ein Stück weit so ein gläsernes Unternehmen zu kreieren, wo du halt die Möglichkeit hast, dabei zu sein und diesen Prozess mitverfolgen zu können, weil wir wissen, dass dadurch eigentlich, für mich persönlich, ist der wirklich starke Content nicht, sich hinzustellen und zu sagen, hey, 10 Tipps für bla 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 bla, sondern der wirklich starke Content ist, jemanden in die Reise mitnehmen zu können und den im Prozess zuschauen lassen zu können. Und das geht jetzt gar nicht nur um das eigene Business, sondern auch, I don't know, wie geil wäre das, wenn jemand jetzt sagt, ich werde jetzt hier der neue Fitnessblogger und ich bin jetzt aber noch nicht hier ripped as fuck, sondern ich starte jetzt gerade erst und habe jetzt irgendwie seit 3 Monaten hier meine Trainingsroutine und jetzt dokumentiere ich einfach jeden Tag und nehme die Leute mit. Wie ist denn das? Oh, heute im Gym, ah, und das ist schwierig und das war geil und so mache ich das. Und jetzt habe ich meine Ernährung gestellt, jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Und dann später jemanden die Möglichkeit zu geben, dass er halt diese Reise auch rückblickend wieder verfolgen kann. Und wie geil wäre das, wenn wir halt über YouTube, über Insta, über Facebook, über die ganz verschiedenen Podcasts, über die ganz verschiedenen Medien, jemand später, wenn wir dann wirklich der Number One Fitness Guy sind, jemandem die Möglichkeit geben, dass der halt die letzten 3 Jahre sich anschauen kann und gucken kann, wie sind wir irgendwie von untrainierter Typ zu mega Fitness Guy irgendwie geworden. Das finde ich halt einfach so geil. Das gibt es halt. Das ist halt eine Möglichkeit, die es noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gab. Wenn wir halt die Möglichkeit hätten, von Steve Jobs, Mahatma Gandhi, John D. Rockefeller, irgendwelchen krassen Leuten diese Reise uns anschauen zu können, jetzt auf Social Media, das wäre halt viel zu krank. Würde sich halt jeder reinziehen. Das wäre halt so der Number One Netflix-Serie, wenn es sowas geben würde. Aber diese Technik gab es halt damals nicht. Und diese Technik gibt es aber jetzt. Das heißt, es wird halt die Möglichkeit geben, in 20 Jahren irgendwelche super erfolgreichen Unternehmer sich anzuschauen von, wo sind die eigentlich gestartet, wo sie selbst noch ins College gegangen und hatten keinen Teil von nix. Und diese Vision, die begeistert mich, dass du halt wirklich die Reise von einem Menschen im Alltag mitverfolgen kannst und das halt auch mit dem Unternehmen. Und deswegen ist halt unser Ziel, maximal viel zu sharen und maximal viel nach draußen zu tragen. Wir haben letztens, was du gerade angesprochen hast, von unserem Team-Meeting, wir sind gerade dabei, irgendwie so ein ganz neues Gehaltssystem zu kreieren und uns die Frage zu stellen, hey, normalerweise in Unternehmen, wie wird das mit Gehältern gemacht? Ja, gut, wird halt verhandelt und dann hast du halt irgendwas unterschrieben und dann bleibt das halt so und bis du halt nachfragst, dass irgendwie Neues ausgehandelt wird. Wir sind der Meinung, es muss irgendwie geiler gemacht werden, es muss irgendwie kooperativer gemacht werden und weniger so dieses ätzende Gefühl aus diesem, ich muss jetzt eine Gehaltsverhandlung machen und da einfach gemeinsam mit den Mitarbeitern ein neues System zu kreieren. Da haben wir gesagt, hey, im Nachhinein, das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich der Real Content. Und haben wir gesagt, hey, wir haben eine Zoom-Aufzeichnung für alle Mitarbeiter, die nicht live dabei waren und stellen wir die einfach auf YouTube. Und es geht 3 Stunden.
Krass.
Und klar, natürlich, da haben viele Leute gesagt so, hä, hast du eine Macke, 3 Stunden Content? Das geht doch nicht. Wer guckt sich das? Natürlich, der Großteil der Leute, der irgendwie so ein bisschen sich Unterhaltung reinziehen will, guckt es natürlich nicht an und das ist ja auch okay. Aber gar nicht allzu wenige Leute, die gesagt haben, ich habe mir die ganzen 3 Stunden angeschaut und ich habe so viele Ideen für mein eigenes Business bekommen und so viele Anstöße, wo ich merke, dass ich da irgendwie noch in die falsche Richtung denke. Und das ist das, was wirklich eine Transformation bewirkt, bin ich der Meinung, wenn wir halt am Beispiel jemanden oder etwas beim Wachsen zusehen zu können.
Mhm. Ja, du machst die Fallstudie über dein eigenes Business in real time sozusagen. Ja. Also das ist auch das, was ich immer wieder als Feedback kriege von meinen Kunden oder auch von Leuten, denen ich auf der Straße begegne, die sagen halt, weißt du, Micha, ich verfolge dich schon seit 2013 so. Ich habe dich in deiner kleinen Einzimmerwohnung kennengelernt, als du da Bodybuilding gemacht hast. Und das ist halt krass. Also ich muss mir das auch immer wieder bewusst werden, dass es Leute gibt, die seit 7 Jahren mit mir diesen Weg gehen. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich auch froh, jetzt auch aufgrund von Instagram, muss ich sagen, durch diese Stories, durch dieses Real Life, dass man shared und es ist nach 24 Stunden halt weg, so ist halt das richtige Leben, man behält nichts auf. Also ich genieße das jetzt auch wieder, diese
Vergänglichkeit.
Ja, also nicht nur die Vergänglichkeit, sondern auch die Tatsache, dass ich jetzt eben trotzdem wieder Videos mache, die Mehrwert bieten, nicht mehr meinen Tag dokumentiere, auf YouTube super viel Zeit investiere in das Setup, weil für mich war Vloggen halt nie, also für mich hat es jetzt nie so dieses komplett organische Feeling gehabt, besonders wenn du es mit jemandem machst, der dich den ganzen Tag verfolgt. Der das, glaube ich, gemeistert hat, war Gary Vaynerchuk, der hat das irgendwie hingekriegt. Ich finde das auch super interessant, dieses Document before you create, also einfach eben alles dokumentieren. Ich kann mich erinnern, als wir mit der Chainless Live gestartet sind, haben wir auch sowas ähnliches, wie du gerade gesagt hast, gemacht, dass wir so Zoom-Calls hochgeladen haben und die Leute da teilgehabt haben. Aber irgendwann habe ich halt auch gemerkt, hey, das geht jetzt nicht nur noch um mich, jetzt geht es hier um andere Leute. Und hast du da mit deinen Mitarbeitern einfach allen gesagt, hey, wenn du bei mir arbeiten willst, dann darfst du nicht kamerascheu sein, oder wie?
Das ist nicht Teil der Aufnahmeprüfung, aber ich glaube, dass wir, also generell, wir eigentlich jeder, der in unserem Team ist, kommt irgendwie aus der eigenen Community. Das heißt, das sind alles Leute, die, ja, die das auf einer anderen Seite kennen und die das halt cool finden, so. Und natürlich jetzt auch bei dem, ne, bei dem Finanzmeeting, natürlich Leute aus dem Team haben da super persönliche Stories geschert, Tränen geflossen und so weiter und so fort. Natürlich bin ich nicht der Arsch, der dann sagt so, okay, und jetzt publishen wir das, scheiß auf euch, sondern ich frage und alle haben gesagt, es ist okay und dann publish ich es. Geil. Und wenn jemand sagen würde, nee, finde ich scheiße, dann publish ich natürlich nicht oder wir finden die Möglichkeit, den Part rauszuschneiden oder was auch immer, weil natürlich Authentizität niemals zulasten von anderen Menschen. Also es wäre natürlich auch authentisch, wenn ich jetzt ein Video machen würde und sagen würde, also mit meiner Ex-Freundin, ich muss euch da jetzt mal eine Story erzählen, aber das ist ja arschig. Also das ist nicht das, worum es für mich geht. Authentizität um jeden Preis, Dinge zu scheren, die zulasten gehen von anderen Menschen.
Ja.
Aber wenn die Menschen damit fein sind, einige von unseren Teammitgliedern gehen auch immer mehr nach draußen, indem sie halt eine Community-Betreuung machen oder auch in den Content involviert sind oder. Und die bekommen dann Feedback in Form von der E-Mail. Ey, Maike, ich wollte dir mal sagen, das, was du in dem Meeting da geshared hast, ich habe mir das angeguckt, finde ich richtig geil. Und wie krass ist denn das, dass diese Bindung zwischen dem Kunden und ihr dadurch entsteht und nicht nur irgendwie alles an mir klebt? Das finde ich mega schön.
Mhm. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Dieses Gefühl, einfach auch eben so eine Gemeinschaft zu bilden am Ende des Tages, eine Community. Das ist ja auch das, was die Menschen schlussendlich glücklich macht, ein Zusammenhalt. Und das ist auch meine größte Mission. Wir sind jetzt aktuell bei 9 Leuten, nicht bei 12, aber die sind auch nicht alle fest angestellt. Sorry, dass ich dich jetzt gerade hier vielleicht so ein bisschen benutze dafür. Es nimmt mich einfach super wunder, wo du gerade stehst. Und in der Regel sind das auch die coolsten Erkenntnisse wieder für die Leute, die zuhören. Also wie hast du denn jetzt dein Team aufgestellt? Also welche Position übernimmst du selbst? Wer ist für was verantwortlich? Also muss jetzt nicht die Namen nennen, aber es würde mich einfach interessieren, wie die Funktionen aufgeteilt sind und die Verantwortungsbereiche.
Ja, mega gern. Also vielleicht erstmal für jeden, der sich auch für dieses Thema interessiert, einen absoluten Ultra-Changed-My-Life-Buchtipp, Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Das Ding habe ich letztes Jahr im Dezember gelesen und es hat einfach mega viel von meiner Sichtweise verändert.
Danke dafür.
Weg von, ziehst du unbedingt rein, du wirst es hart abfeiern, ich garantiere es dir. Es hat meine Sichtweise geändert von, also wir waren selber vor einem guten Jahr, waren wir halt, Lo und ich, meine Freundin und ich machen uns zusammen, wir gehen beide mit unserer Brand und mit unserem Angebot nach draußen, haben quasi intern ein Team für beide Brands den ganzen Rahmen hält. Und wir waren da zu dem Zeitpunkt eine fixe Mitarbeiterin plus Freelancer-Praktis und so, aber eigentlich ein kleines Team und sind jetzt in diesem Jahr mega gewachsen. Und wenn das halt Stück für Stück wächst, dann kommst du ja in diese Denke rein von, naja, wie baut man jetzt ein Unternehmen auf? Na gut, das typische Bild ist halt so Hierarchie, also okay, dann machst du dann den Manager oder den Abteilungsleiter und der sagt dann, was zu tun ist und so weiter. Klassische Unternehmen sind ja hierarchisch aufgebaut. Irgendwie eine Ebene drüber sagt der Nächsten, was sie halt tun soll, checkt ein und sowas alles. Und dieses Buch, Reinventing Organizations, bricht eigentlich komplett diese Sichtweise auf ein Unternehmen auf und stellt halt die Frage, ist dieser hierarchische Aufbau von Unternehmen für die heutige Zeit überhaupt noch zeitgemäß? Hierarchische Aufbauten von Unternehmen machen halt dann Sinn, wenn das, was gemacht wird im Unternehmen, sehr, sehr simpel ist. Das heißt, irgendwie 30er Jahre, Fließband, da wird jetzt irgendwie irgendwas hergestellt, irgendeine Braunkohle gefördert oder was auch immer. Das ist die Arbeit super simpel und dann kannst du es halt geil strukturieren. Der Mitarbeiter macht die Schippe da rein und dann macht er es darüber, der Nächste nimmt den Schubkarren, fährt den weg und so. Aber in der Welt, in der wir uns jetzt befinden, mit so einer krassen Komplexität durch das Internet, durch all die Dinge, die passiert sind, ist es nicht mehr sinnvoll, dass nur eine Person an der Spitze nachdenkt und alle anderen nur ausführen, sondern viel, viel spannender wäre es doch eigentlich, wenn alle nachdenken und alle mit Kreativität bei der Arbeit sind und alle sich die Fragen stellen, ey, wie kann ich meine Arbeit verbessern? Wie kann ich nicht nur irgendwie auf Anweisungen warten, sondern wie kann ich selber Dinge optimieren? Und das macht eigentlich eine ganz andere Sicht auf ein Unternehmen auf und da sind wir gerade dabei, Stück für Stück das zu implementieren, dass wir nicht mit klassischen Positionen oder ey, ich bin dein Boss und sag dir, was du tun sollst, Dingen arbeiten, sondern eigentlich das, was wir vorhin besprochen haben, in diesem Rollendenken sehr, sehr stark drin sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel Leute aus dem Team, die machen irgendwie so eine Kernaufgabe und sind dann aber auch noch in 3 weitere Dinge noch zu einem Teil involviert. Ansprechpartner für dies und hier noch helfend in dem, aber 70% da drin. Und nach außen hin sieht das halt recht konfus, glaube ich, aus. Aber dieses Konstrukt in sich hält sich halt und jeder weiß, er kann halt seine maximalen Talente ausleben, weil er nicht an eine Jobbezeichnung gekettet ist, sondern sagt, okay, ich mache vielleicht mit 70% meiner Zeit Content Creation, das ist zum Beispiel ein großer Part bei uns, Content Recycling, Podcast Edits, Videoschnitt, Grafiken bauen, Texte schreiben und sowas alles, da sind viele Leute drin involviert. Irene bei uns, die leitet so diesen Content Creation Part, alles, was irgendwie so in meiner Brand nach draußen geht, da hat sie so ihre Finger drin in der koordinativen, teilweise aber auch in der texterischen Art und Weise. Und trotzdem, weil sie mega Bock dran hat, auch irgendwie nach draußen zu gehen, haben wir zum Beispiel im Awesome People Club, das ist unser Mitgliederbereich, wo es jeden Morgen eine Live-Session gibt zum gemeinsamen Start in den Tag, leitet sie dort [S2] Geil. [S1] Die Sessions. Das heißt, sie begrüßt die Leute. Und manchmal bin ich quasi der Gast. Das heißt, muss man sich mal vorstellen, ich bin der Gast in meinem eigenen Produkt quasi. Ich werde dann dazugeholt von ihr und sie sagt, hey Rob, schön, guten Morgen und bla. Also sie ist eigentlich die Big Mama des Ladens und hält das Ding irgendwie zusammen. Und ich bin dann manchmal am Start, manchmal sind andere Experten oder welche von unseren Headcoaches oder sowas. Und das ist eigentlich etwas, was nicht zu ihrer Position passt. Aber sie feiert das und es befruchtet sich und es ist cool. Und das ist eigentlich diese Denkweise dahinter, die Leute bestmöglich ihren Talenten und ihren Skills entsprechend einzusetzen und nicht zu sagen, ich kreiere jetzt ein starres Organigramm mit Position A, Position B, Position C und du musst jetzt da reingepresst werden in diese Box und wenn du nicht mehr reinpasst, dann musst du halt gehen. Und das ist halt nicht so richtig zeitgemäß, von daher zieh dir unbedingt das Buch ein. Mega krass.
Krass, wie du das jetzt beschrieben hast. Genau da waren wir und haben das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen zu stark in so eine Richtung gegangen sind, dass jeder bei jedem mitreden kann. Wir hatten dann zum Teil so Diskussionen über die Webseite, wie kann man die Webseite noch besser machen? Und dann haben wir dann alle so in einem Word-Dokument die Feedbacks reingeschrieben. Und am Ende des Tages hatten wir für eine neue Webseite mehrere Wochen und haben uns gefragt, ist es eigentlich der richtige Weg? Sollten wir nicht eine Person haben, die einfach verdammt nochmal das im Griff hat, weißt du so. Ich finde das super, super schwer und da strugglen wir auch gerade so ein bisschen. Ich denke, der wichtigste Faktor ist es wirklich, Leute zu finden, die die gleichen Werte wie du haben. Und das ist das, da laufe ich immer wieder gegen eine Wand mit so richtig waschechten, krassen Unternehmern. Also so diese krassen Unternehmer, die sagen halt, schau mal, mir ist es scheißegal, was der am Abend macht, wie der so drauf ist. Oder ein Dienstleister, der für mich arbeitet, der muss nicht meine Werte haben. Und ich sage immer wieder so ganz romantisch, so doch, ich finde, das ist wichtig. Und ich habe bis heute immer noch das Gefühl, dass ich einfach nicht mit Leuten arbeiten möchte, die nicht mindestens so zu 60-70% Kongruenz in meinen Top 5 bis 10 Werten haben.
Ja.
Es fühlt sich einfach schlecht an, weil du hast dann auch nicht diese gleiche Vision, du guckst nicht mehr in die gleiche Richtung, du verfolgst nicht den gleichen Zweck und das spürt man in meinen Augen einfach irgendwie. Würdest du das auch so bestätigen?
Komplett, voll. Vielleicht noch ganz kurz, um diesen Loop einmal zuzumachen zu diesem Thema mit der Webseite. Was ganz wichtig ist, ist, dass jeder klar ist, wessen Verantwortlichkeit was ist. So ein Problem, das kennen wir auch, wo du dann irgendwie zu 6, 2 Stunden Meeting machst über eine Sache, wo eine Person einfach alleine hätte eine Entscheidung treffen können und sie haben alle, am Ende alle die Frage stellen, so, warte mal, war das jetzt sinnvoll, dass wir jetzt hier zu lange jeder seinen Senf dazugegeben hat? Das wird halt immer weniger, wenn jeder klar ist, okay, das ist mein Part und wenn ich Bock habe, ich kann mich natürlich irgendwas involvieren, ich kann einen Tipp reingeben, ich kann Feedback geben oder so, aber ich weiß, das ist die Aufgabe dieser Person und die hat da die Expertise und hat darin den Hut auf und das bringt so ein bisschen beides zusammen. Also so das ganz andere Extrem von Hierarchie ist halt, jeder macht alles und wir treffen jede Entscheidung gemeinsam und das macht halt auch keinen Spaß, weil das bist halt, ja, bist halt viel zu genau langsam und so. Also da diesen Sweet Spot zu finden, das ist, glaube ich, das Ziel. Und zu deiner Frage sehe ich komplett genauso. Ich bin der Meinung, dass alles, was intern passiert, in der heutigen Zeit immer mehr zu extern wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Freelancer habe, der mir meine Quote-Cards baut, meine Grafiken, die ich auf Instagram poste, dann kann man jetzt sagen, okay, ist mir doch scheißegal, was das für ein Typ ist. Hauptsache, der liefert halt eine Grafik ab, die irgendwie schön aussieht. Aber ich bin der Meinung, dass ich als Instagram-Follower mir diese Grafik angucke und ich kann zwar nicht erklären, wie, aber ich bekomme irgendeinen Vibe mit. Ich sehe ja irgendetwas. Irgendwas kommt da irgendwie rüber. Das heißt, die Person hat eigentlich ein Stück ihrer Identität in diese Grafik gepackt und diese Identität wird dann dem Follower entgegengebracht, auch wenn es keiner messen kann oder keiner irgendwie quantifizieren kann, das weiß ich nicht, aber es ist irgendwas, was mitschwingt. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du von einer Person, die mit ihrem Leben unglücklich ist und alles scheiße findet, Grafiken baust, egal wie skilled die ist, wird dieser Vibe rüberkommen im Vergleich zu, wenn du von einer Person die Grafiken bauen lässt, die irgendwie happy ist und ihr Leben feiert. Irgendwie wird man es merken, auch wenn man es nicht greifen kann. Und das bin ich der Meinung, dass alles, was halt intern passiert, eine Auswirkung auf extern hat. Und selbst wenn es nur die Auswirkung auf intern hätte, niemand hat Bock, mit einer Person zu arbeiten, die irgendwie völlig konträr ist zu dem, wie man halt selbst tickt. Also auch aus Verantwortung den eigenen Teammitgliedern gegenüber, eine Kommunikation mit irgendeinem Dienstleister zu machen, den man halt nicht identifizieren kann, macht halt auch da keinen Spaß. Ich glaube, dass halt Unternehmertum oder generell in einem Team gemeinsam etwas zu bewirken, dann halt geil wird, wenn man das Gefühl hat, man ist wie in so einer Fußballmannschaft, alle auf das gleiche Ziel, alle ticken gleich, alle sind verrückt auf die gleiche Sache und dann let's go. Klar, jeder sollte natürlich unterschiedliche Fähigkeiten haben, weil sonst kommt das Problem mit der Webseite von vorn. Man darf es einen geben, der ist der Stratege, einen, der ist kreativ, einen, der kann gut kommunizieren, einen kann dies, einen kann das, dann jeder so sein Part. Aber ich stimme dir da komplett zu. Und jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren eine anderweitige Entscheidung getroffen habe, habe ich es hinterher bereut, weil ich festgestellt habe, na, warte mal, die Person war auf dem Papier schon ziemlich skilled, aber ich habe es mir eigentlich gleich gedacht, dass das irgendwie nicht so richtig passt.
Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Ja, ich merke es auch. Also ich bin jetzt da auch in einer Phase angekommen, wo ich eben mir sage, okay, vielleicht sind wir mit unserer Einstellung sehr idealistisch hier, aber man muss halt immer auf sein Herz hören am Ende des Tages. Das habe ich einfach gelernt jetzt die letzten Monate. Es ist eben Skills sind nicht alles, Ergebnisse sind nicht alles. Und am Ende des Tages ist dieses Gefühl halt auch wichtig. Vor allem, wenn man eben auch wieder, wie du gesagt hast, das Long Game spielt, das wir ja alle tun. Mhm. Robert, erzähl mir nochmal so ein bisschen über deinen Day-Flow. Also wie verhaltet sich so eine Woche im Leben von Robert Glaritz? Weil du hast vorhin schon gesprochen, dass du etwas genau so machst, wie ich es erst jetzt wieder entdeckt habe, dass es Sinn macht, nämlich dass du deine Aktivitäten nicht nur unter dem Tag immer verteilst, sondern jeder Tag eine andere Dedication hat. Deswegen, wie sieht so eine Woche aus? Welche Sachen machst du selbst? Und was könnte in der Krisenwoche eventuell passieren, was dann bei dir vielleicht auch nochmal so einen Stress auslöst?
Also ich merke auf jeden Fall, dass ich dann richtig gut in Fahrt komme, wenn ich lange Zeit für eine bestimmte Qualität habe. Und immer wenn ich einen schnellen Rhythmus zwischen verschiedenen Qualitäten wechsle, dann fällt es mir mega schwer. Zum Beispiel, das, was wir jetzt gerade machen, Podcast, erfordert ja einen ganz anderen Skill, als sich zum Beispiel in eine Excel-Tabelle reinzudenken oder einen Instagram-Post zu schreiben oder das Konzept für eine Sales-Page zu bauen. Das sind ja alles unterschiedliche Fähigkeiten, die genutzt werden. Und wenn ich versuchen würde, durch diese Aufgaben in dieser Reihenfolge durchzuhopsen, dann weiß ich, dass ich sehr viel Anlaufzeit brauche. Wenn ich jetzt aber im Nachhinein, so wie ich das genau geplant habe, noch 3 weitere Meetings habe, weiß ich kann in dieser gleichen Qualität bleiben. Also jetzt, je länger wir sprechen, desto mehr laufe ich warm. Desto mehr habe ich das Gefühl, so geil, Misha, wir könnten jetzt auch so 10 Stunden weitersprechen. Ich komme jetzt so voll rein und ich bin jetzt voll in diesem Redefluss und so weiter. Und wenn ich jetzt da einen Cut setzen würde und sagen würde, oh, jetzt muss hier eine ganz andere Qualität gehen, dann waste ich diese wertvolle Energie, die warm gelaufen ist, bin ich der Meinung. Und deswegen lege ich mir Tage so, dass ich halt, bei mir ist das Montag, Mittwoch und Freitag, 3 Tage in der Woche, wirklich komplett in dieser Qualität bin von, ich habe Coachings, ich habe Meetings, ich habe Interviews und so weiter. Und ich reite dann so diesen Fluss von morgens bis nicht mehr spät abends. Da habe ich in letzter Zeit viele, viele Veränderungen gemacht, weil ich auch diese Phase kenne von 7 bis 23 Uhr einfach straight durchhasseln, 7 Tage in der Woche, kenne ich auch. Das aber langfristig nicht so sinnvoll ist. Und von daher habe ich jetzt zum Beispiel heute bis 17 Uhr Meetings, aber das von heute Morgen 8.15 Uhr. Von 8.15 Uhr bis 17 Uhr mit einer kurzen Frühstückspause habe ich komplett Calls und ich merke, da komme ich komplett so in den Flow rein und das funktioniert für mich mega, mega gut. Und dann habe ich wiederum andere Tage, bei mir ist es Dienstag und Donnerstag, an denen ich keinen einzigen Termin, ist auch so, im Kalender steht so groß drin, no meetings, Ausrufezeichen, 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 weil ich einfach weiß, dass wenn ich einen einzigen Termin an so einem Tag machen würde, würde ich aus dem Fluss irgendwie so rauskommen. Ich gehe dann wirklich, ist wirklich verrückt, so wenn mich jemand von außen sieht, hat das Gefühl, ich bin halt so völlig verrückt, so, also ich bin dann so krass in meiner Welt, ich sitze dann hier, meine Kopfhörer auf, denke mich dann in irgendwas rein, kommt einen neuen Kurs entwickeln oder irgendwas Neues, wo ich halt wirklich so tief mich reindenke. Und wenn dann so meine Freundin kommt und mich so fragt, was wollen wir heute zum Abendessen, ist mir das schon zu viel. Also da habe ich dann schon keinen Bock irgendwie drauf, weil ich halt so in diesem Fluss drin bin. Und da gehe ich halt voll drin auf, wenn ich halt in die eine Energie gehen kann und dann in die andere Energie. Von daher wäre das vielleicht so ein erster Tipp, den ich für jeden ableiten würde, sich die Frage zu stellen, wann bin ich in welcher Energie und wie kann ich diese Welle mehr weiterreiten, anstatt mich permanent zwischen den verschiedenen Modi hin und her wechseln zu lassen. Weil das halt anstrengend ist und auch den eigenen Output und auch für mich persönlich auch die eigene Erfüllung ein Stück weit limitiert.
Ja, es ist so geil, dass wir jetzt gerade sprechen, weil das, ich genau gestern am Abend im Bett noch darüber nachstudiert habe, so wie könnte ich meine Woche smarter gestalten. Und dann habe ich auch so für einen Moment gedacht, ich muss mir einfach 2 Tage die Woche rausblocken für Content, weil ich liebe Content, ich liebe Deep Work. Ja, Mann. Weil ich habe angefangen, dieses Buch auch zu lesen, ja. Deep Work jetzt, und ich schon so, scheiße, Mann, ich bin definitiv nicht mehr in der Lage. Aber das ist eben das Ding, oder? Du wirst in so einen Sog eingezogen. Mhm. Wie entscheidest du denn manchmal, diese Regeln auch zu brechen? Darf man diese Regeln dann auch brechen? Und wie?
Nein, du bist ja dein eigener Sklave. Nein, natürlich darfst du auch deine Regeln brechen. Da schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ist für mich alles Selbsterkenntnis. Also über Jahre hinweg, und das ist natürlich auch nicht so einfach, über Jahre hinweg kommt ein Gefühl von, ist es jetzt gerade sinnvoll, meine eigene Regel zu brechen und doch Dienstagmittag einen Termin zu machen, weil der gerade wirklich dringend ist und auf gar keinen Fall bis morgen warten muss und es auch mich erfüllt und dann meinen weiteren Spirit an dem Tag sogar noch multipliziert. Und wann ist es gerade nicht zuträglich? Und das hat natürlich auch viel mit Trial and Error zu tun und zu sagen, ey, jetzt verändere ich mal, was ich denke, oh, das muss jetzt gemacht werden, oder weil ich denke, oh, hab gerade Bock drauf, und dann stelle ich hinterher fest, war mega, oder ich stelle hinterher fest, war scheiße. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dieses Thema Routinen hat auch bei vielen so einen sehr negativen Aspekt. Ich poste manchmal einen Screenshot von meinem Google-Kalender in meiner Insta-Story, um einfach so den Menschen zu zeigen, wie sieht so ein Tag bei mir aus. Und dann kriege ich manchmal so Nachrichten von Leuten so, ey Rob, ich habe das gerade gesehen. Und ich dachte mir so, oh, das fühlt sich halt so scheiße an. ich habe ja gar keinen Bock, dass das alles im Vorfeld schon bestimmt ist. Dann bin ich ja überhaupt gar nicht mehr frei und kann ja gar nicht mehr mein Ding machen, weil ich weiß ja schon ganz genau, wie die Woche aussehen wird. Mhm. Und ich kann das mega nachvollziehen, auf jeden Fall. Ein Teil von mir, dieser Rebell, der sagt so, oh nein, ich will so ultimative Freiheit. Ich will morgens aufwachen, ich will im Bett arbeiten, ich will nachts um 4 wach sein und ich will mich zu gar nichts committen. Den Teil habe ich auf jeden Fall auch. Aber ich weiß auch, dass mehr Freiheit nicht immer automatisch besser ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir nicht plane und mir nichts vornehme und alles Vakuum ist, dass es mich abfuckt, weil ich den ganzen Tag nur mit Entscheidung treffen beschäftigt bin. Und für mich Routinen eine Menge Headspace freimachen und den Fokus auf das Wesentliche richten. Und deswegen liebe ich zum Beispiel diese strikte Teilung. Wenn ich jetzt aber morgens aufwachen würde und mir denken würde, heute ist Dienstag, heute ist mein Deep Work Tag und ich habe heute gar keinen Bock drauf, eigentlich will ich heute was ganz anderes, bin ich ja jederzeit frei, meinen eigen gesetzten Plan zu verändern und dann im Nachhinein zu evaluieren, ob es sinnvoll war oder nicht und dadurch wieder zu lernen und Stück für Stück lernen wir uns immer besser selbst kennen und wissen, wie wir uns unser eigenes Rennen gestalten, dass es halt möglichst effortless ist und möglichst viel Spaß macht und möglichst viel Output kreiert.
Mhm. Ja, ist geil, Mann. Das habe ich gebraucht nochmal, dieses Reinforcement jetzt gerade. Ich werde das mal ausprobieren. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ich sage immer so, Zufälle gibt's nicht und man zieht es immer an und ja, gestern dieses Buch aufgeschlagen, beziehungsweise jetzt sage ich immer noch aufgeschlagen, wo ich schon seit über einem Jahr mit einem Kindle arbeite.
Kenn ich.
Ja, geil, Mann, geil. Ja, du, erzähl mir nochmal vielleicht auch so ein bisschen, was du jetzt gerade so vorhast, weil das ist natürlich für mich immer der wichtigste Punkt. Wo geht es hin für so eine Person wie dich? Weißt du, weil du teilst ja so viel. Ich weiß nicht, ob du auch deine Vision mit deiner Community teilst. Das ist zum Beispiel für mich so das allerschönste Gefühl geworden, immer den Leuten die nächsten 2, 3 Jahre schon zu erzählen, wo ich hin will, weil es immer in diese Richtung auch geht. Also ich habe mich noch nie nicht beim eigenen Wort genommen und ich habe das Gefühl, dass es auch so eine Form von Commitment und Motivation ist. Mhm. Was erzählst du gerade zu deinen Leuten oder wo möchtest du hin in den nächsten Jahren so?
Ich finde diese Frage extrem schwer zu beantworten, weil ich der Meinung bin, dass wir nur zu einem gewissen Teil in der Lage sind, das genauso zu gestalten, wie wir es aktuell im Kopf haben. Ich zitiere da an dieser Stelle immer gerne Dieter Lange und er sagt, 5-Jahrespläne, wie sie halt in typischen Unternehmen der Fall sind, kannst du dir halt sparen, kannst du auch gleich in der Glaskugel lesen. Das ist halt Lotterie, so. Das ist halt, niemand konnte Corona vorhersagen. Das geht einfach gar nicht. Also von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch immer und stelle mir zum Beispiel nicht die Frage, wie sieht mein 2023 aus? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, noch nie zuvor. Ich gucke eher, für mich so der Timeframe, der für mich gut funktioniert, sind die nächsten 6 bis 12 Monate. In diesem Zeithorizont bin ich sehr, sehr viel unterwegs und schaue mir an, okay, wie sieht der Herbst aus? Was passiert vielleicht Anfang nächsten Jahres? Das ist das, wo ich viel unterwegs bin, aber darüber hinaus null, weil ich weiß, I don't know, ich kann das nicht vorhersagen. Also ich kann mir irgendwelche Pläne machen und es geht einfach irgendwie nicht, weil es zu viele Variablen gibt. Und die größte Variable bin ja ich mit meinen eigenen Interessen. Wer weiß denn, ob ich jetzt sage, hey, nächstes Jahr möchte ich einen Coworking-Space aufmachen und dann denke ich mir Ende des Jahres, Coworking-Space, der größte Scheiß, den ich je gehört habe. So weiß ich ja alles gar nicht. Und deswegen bin ich eher so 6 bis 12 Monate unterwegs. Aber was ich auf jeden Fall unabhängig von ganz konkreten Manifestationen, aka dieses Projekt, was ich weiß, wo die nächsten Jahre so die Reise hingeht, ist, dass ich für mich herausgearbeitet habe, dass so meine Superpower darin besteht, bei Menschen sehr, sehr früh sehr, sehr viel von dem zu sehen, was eigentlich ihr Potenzial ausmacht. Also ich kenne viele Leute, die wir jetzt auch in dieser ganzen Social Media und Coaching-Szene sehr, sehr groß und sehr, sehr erfolgreich sehen, kenne ich seit sehr früh und mir dann immer so denke, ey, ich wusste, dass genau das passiert. Also ich sehe dann so dieses Potenzial, diese Essenz von dieser Person. Und will mich einfach in den nächsten Jahren noch mehr darauf konzentrieren, Leute wirklich über Jahre hinweg, über einen längeren Zeitraum zu begleiten und zu sagen, hey, lass uns mal starten, ein Business aufzubauen und dann in 5 Jahren kann das halt mega riesig, mega erfolgreich sein. Deswegen sind wir gerade dabei, so für die verschiedenen Etappen die jeweiligen passenden Produkte zu entwickeln. Wir haben so von, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen möchte und ich will meine eigene Leidenschaft finden, so Starter-Level. Bis hin zu, wir haben jetzt ganz neuen Produkt kreiert, wo ich wirklich eine Gruppe von 7 Leute über 1 Jahr begleite. 1 Jahr, die sind alle schon laufendes Business, Team, da läuft schon richtig viel geil und da soll es jetzt hoch hinausgehen. Und auf dieser Reise jeden abzuholen und innerhalb von, für mich ist halt echt so das Größte, wenn ich halt mit jemandem heute irgendwie anfange und wir finden gemeinsam sein Thema heraus und dann in 3 Jahren hat er halt 7 Mitarbeiter und verändert gefühlt die Welt. Das ist halt für mich das Allergrößte. Und das ist die Richtung, die in den nächsten Jahren noch stärker kommen darf.
Das wollte ich wissen, die Richtung.
Ja, das kann ich, glaube ich, sagen. Wie es konkret wird, gucken wir mal.
Ja, ich finde, das ist auch der große Unterschied zwischen einem 5-Jahres-Plan und einer Vision. Weil eine Vision ist immer abstrakt. Mhm. Eine Vision ist nie konkret, aber trotzdem weißt du, hey, laufe ich Richtung Norden?
Ja.
Oder Richtung Süden.
Ja.
Und bei dir ist es ja so, du siehst dich halt schon selbst als Mentor, als jemand, der fördert, der diese Aufwärtsspirale nicht nur für sich selbst kreieren will, sondern auch für seine Leute. Und wenn du dann dieses Wheel weiterspinnst, dann merkst du doch irgendwo auch, wo dieses Gefühl entsteht von, boah, das wird ja mal eine richtig große Sache. Und diese richtig große Sache, die löst dieses Gefühl in mir aus. Also ich mache das fast jeden Tag mittlerweile, dass ich einfach einmal kurz in die Zukunft gehe und ich sehe halt alles schon. Ich sehe Thailand, ich sehe eine Schule, ich sehe meine Kinder in meiner Schule. Ich sehe schon so ganz viele so Sachen, die ich einfach erreichen will, für die ich stehen will, die auch da sind. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Ich weiß nicht, wann es sein wird, ob es in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren. Aber ich sehe es, es wird kommen so. Und das gefällt mir einfach, dieses Gefühl.
Sehr schön. Danke fürs Teilen.
Ja.
Mega, mega, mega. Ja, voll für diese Energie. Hammer schön. Glaube aber auch, dass sich da auch Dinge verändern können. Also ich bin auch nicht der felsenfesten Überzeugung, dass ich in 10 Jahren noch Business Coaching mache. Keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwas anderes. Vielleicht, weiß ich nicht, fliegen wir zum Mond oder machen irgendwas. I don't know, irgendetwas. Ich weiß es nicht genau. Aber das, was eigentlich ja so hinter allem steckt, ist, Menschen dabei zu helfen, mehr von ihrem Potenzial zu verwirklichen in den konkreten Manifestationen, die es sich dann auch immer zeigt. Bei mir, ich liebe das Thema Unternehmertum, ich kann mich von morgens bis abends nichts anderes beschäftigen, ich gehe komplett darin auf, ich kann mir nach 15 Stunden Arbeitstag noch 10 Podcasts reinziehen, weil ich es einfach so geil und so spannend finde und deswegen ist das so meine aktuelle Manifestation dessen und mal schauen, wie die in Zukunft aussehen wird.
Mhm. Das ist gut. Ich denke auch, dass sich viel nochmal verändern wird. Es geht mehr darum, dass man sich sowas einfach visualisiert, um sich auch im Moment immer so halt auch zu motivieren. Also ich habe das Gefühl, das gibt mir so eine Nachhaltigkeit in meiner Perspektive. Aber ich sehe jetzt schon auch ganz viele Sachen, die sich, ich sage immer so, ganz viele Sachen, die ich mir mal vorgenommen habe, habe ich nie erreicht. Mhm. Und ganz viele Sachen, die ich nie auf meinen Plan hatte, sind in mein Leben gekommen und die habe ich 10-mal krasser gemacht, als ich es mir jemals vorgestellt habe.
Ja.
Genau so ist es.
Ja. Ich mag dazu noch auch noch mal ganz kurz Dieter Lange Part 2 zitieren. Und zwar, er sagt, die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben passieren immer ungeplant. Und wenn ich so auf die letzten Jahre zurückschaue, dann steckt da auf jeden Fall viel Wahrheit dran. Wir lernen genau diesen Menschen kennen oder es ergibt sich genau das oder wir reisen dorthin und dann passiert dies. Das sind halt häufig Dinge, die können wir nicht planen und da sich auf diesen Fluss des Lebens einzulassen und dann aber natürlich zu lenken und zu sagen, ah, warte mal, wie machen wir das jetzt konkret? In diesem Sweet Spot passiert ganz viel Magie.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man muss offen fürs Leben sein können. Man muss die Chancen, die sich vor einem auftun, auch annehmen und sehen. Dieter Lange, mit dem habe ich mich auch angefangen zu beschäftigen, der ist richtig krass, ey, der ist richtig heftig.
Wir haben letztes Jahr alle 3 Seminare gemacht, der ist echt eine Content-Maschine.
Ja, Mann, der ist gut. Hast du das TEDA-Seminar von ihm gemacht?
Ja, alle 3, TEDA 1, 2, 3 haben wir alle hintereinander weggeballert, war geil auf jeden Fall, ja, war sehr insightful.
Aber auch kostspielig, oder?
Ja, bisschen über 1000, glaube ich, pro Seminar. Würde ich immer wieder genauso machen.
Das geht ja noch, ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre mehr. Ja, geil, Mann. Also ich finde es voll geil, was du machst und ich denke, ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen noch mehr mit dir beschäftigen, einfach mal so gucken, wo du so hinläufst, hinfährst und ja, Mann, ich bedanke mich, dass du hier warst und auch so offen warst. Das hat mir sehr Spaß gemacht, sehr interessante Person und ich kaufe sie auf jeden Fall 100% ab.
Danke, Michael. Danke für die Einladung, hat echt Bock gemacht. War ein schöner philosophischer Flow, fand ich.
Ja, danke, das höre ich gerne. Ich
freue mich auf alles Weitere.
Wenn man mehr von dir sehen will, dann würde ich mal sagen, Instagram ist eine gute Adresse.
Genau, also ein guter Kumpel von mir hat mal gesagt, Rob, du bist überall, gegen dich hilft kein Adblocker. Und das ist ein schönes Kompliment. Wir versuchen, unseren Content überall zu streuen. Podcast, YouTube, Instagram, die Webseite robertgladitz.de. Genau, viele verschiedene Anlaufstellen, jedem dort, wo es ihm am besten passt.
Alright, werden wir alles in den Shownotes verlinken.
Danke dir.
Danke, dass du hier warst.
Auf rein, ciao.
Ciao, ciao. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, denn ich konnte es auf jeden Fall. Die Buchempfehlung und alle weiteren Links findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn du diese Folge gefeiert hast, dann tu mir einen Gefallen und teile sie mit deinem Netzwerk. Mach The Chain is Life groß. Und wenn du das Vision Kit noch nicht runtergeladen hast, dann kannst du jetzt auf thechainislife.com gehen, die neue Webseite besuchen und dort auch direkt für dich die Anleitung für deinen perfekten Tag kriegen. Du kannst zusammen mit mir deinen perfekten Tag erstellen und kriegst dann im Anschluss auch noch mehrere E-Mails, in denen ich dich durch diesen Prozess coache. Und das wird dir auf jeden Fall helfen, auch wirklich Perspektive zu kriegen. Denn für viele ist eine Vision sehr schwer greifbar. Was soll in 5 Jahren sein? Wie soll ich mir das vorstellen? Aber deinen perfekten Tag, den kannst du dir vorstellen. Und genau deswegen fangen wir auch damit an. Deswegen besuche chainislife.com und jetzt wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis dahin, hau rein, dein Mischa.